Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr, Sie hören heute Morgen, das sind unsere Themen. Bombenanschläge in der indischen Stadt Mumbai, Tote und Verletzte, aber noch keine Hinweise darauf, wer hinter dem Attentat stecken könnte. Streit um die Anflüge auf Zürich-Kloten, die deutsche Seite verschärft den Ton. Wir fragen den Präsidenten der Nationalrätlichen Verkehrskommission, Max Binder, wo er einen Ausweg sieht. Und die Revolution von Tunesien und Ägypten, mehrere Monate nach dem Sturz der Machthaber, regiert in Tunesien die Ernüchterung, in Ägypten dagegen kann die Protestbewegung weitere Erfolge verbuchen. Guten Morgen, im Studio sind Philipp Schapwi und mit den Nachrichten Regula Siegfried.
Im indischen Mumbai, dem früheren Bombay, sind bei 3 Explosionen mindestens 18 Personen getötet und über 100 verletzt worden. Die Bomben detonierten in Wohn- und Geschäftsquartieren. Die Täterschaft ist bis jetzt nicht bekannt. Der UNO-Sicherheitsrat verurteilte die Anschläge. In Ägypten hat der Militärrat die geplanten Parlamentswahlen vom September um 1 bis 2 Monate verschoben. Die Opposition hatte kritisiert, der Termin sei zu früh angesetzt, um die Wahlen seriös vorbereiten zu können. Zudem werden in Ägypten nach tagelangen Protesten mehrere hundert Polizeioffiziere vorzeitig pensioniert. Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten Demonstranten erschossen oder misshandelt oder zumindest dabei geholfen. Der Internationale Währungsfonds fordert, Streitigkeiten in der Europäischen Union müssten beigelegt werden, sonst werde das Hilfsprogramm für Griechenland unglaubwürdig. Der IWF warnt, die griechische Wirtschaft werde stärker schrumpfen als angenommen. Griechenlands Regierung prüft, private Steuerfahnder einzusetzen. Regierungschef Papandreou sagte der Zeitung Financial Times Deutschland, in Griechenland gäbe es 14.000 Personen, die dem Staat 36 Milliarden Euro Steuern schuldeten. Wegen der Steuerflucht führe Griechenland Gespräche mit der Schweiz. Die Schweiz will militärisch und auch im Sport enger mit Südkorea zusammenarbeiten. Das haben Gespräche von VBS-Vorsteher Ueli Maurer bei der südkoreanischen Ministern ergeben. Bundesrat Maurer bekannte sich zum Einsatz von Schweizer Armeeangehörigen an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea. Seit bald 60 Jahren stellt die Schweiz 5 Soldaten für die neutrale Überwachungskommission. Weiter sollen südkoreanische Militärangehörige in der Schweiz ausgebildet werden. Bundesrat Maurer beginnt jetzt einen Besuch in China. Im Tessin haben heftige Regenfälle Hangrutsche ausgelöst, vor allem im Raum Locarno. Auf dem Monte Generoso wurde im Sturm ein Spitzenwert von 143 Kilometern pro Stunde gemessen. Im Mendrisiotto wurden zahlreiche Bäume entwurzelt. Die Rega rettete 2 Jugendliche aus der tosenden Verzaska. Die beiden Deutschschweizer waren auf einen Stein geklettert. Als das Wasser immer höher stieg, konnten sie sich nicht mehr aus eigener Kraft ans Ufer zurückretten. An der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Deutschland stehen die USA und Japan im Finale. Die USA gewannen den Halbfinale gegen Frankreich 3:1 und Japan besiegte Schweden ebenfalls 3:1. Der FC Basel hat zum 12. Mal den Uhrencup in Grenchen gewonnen. Der Schweizer Meister siegte zum Abschluss des Turniers gegen den englischen Premier League-Verein West Ham United 2:1. Die Börsendaten von Thomson Reuters: in New York schloss der Dow Jones Index bei 12.492 Punkten plus 0,4%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.908 Punkten minus 0,6%. Der Dollar wird zu 81,22 gehandelt, der Euro zu 1,1540 bzw. zu einem Dollar 42,16. Und das Wetter heute Donnerstag: in den Bergen und im Osten oft bewölkt und örtlich Schauer, sonst zeitweise sonnig, im Norden um 18 und im Süden bis 27 Grad.
Gestern Abend wurde Mumbai von 3 Terroranschlägen erschüttert. Bislang gibt es 18 Tote und 133 Verletzte. Noch hat sich niemand zur Tat bekannt, aber die Anschläge wecken bittere Erinnerungen. Karin Wenger aus Neu-Delhi.
3 Sprengsätze explodierten beinahe zeitgleich gestern Abend um 7 in der indischen Finanzmetropole Mumbai. Laut einem Polizeisprecher fand die erste Explosion am Saveri-Bazar statt, einem gut besuchten Markt mit vielen Juweliergeschäften. Eine zweite Bombe explodierte im Stadtteil Dadar im Zentrum von Mumbai, eine weitere, die stärkste, nahe dem Opernhaus der Stadt. Die Anschläge seien das Werk von Terroristen, sagten viele Passanten und auch Prithviraj Chavan, der Regierungschef des Bundesstaats Maharashtra. Auch Pakistan, der Erzfeind Indiens, verurteilte die Tat wenige Stunden nach den Anschlägen. Doch alle Blicke richten sich bereits heute nach Pakistan und das, obwohl die Täter noch nicht bekannt sind. Denn es ist die pakistanische Terrorgruppe Lashkar-e-Taiba, die für die letzten großen Terroranschläge auf Mumbai im November 2008 verantwortlich gemacht wird. Damals versetzten schwer bewaffnete Angreifer die Stadt über 3 Tage hinweg in Angst und Schrecken. 170 Personen wurden getötet.
In die Schweiz. Der Ton im schweizerisch-deutschen Fluglärmstreit, der hat sich verschärft. Alle Fraktionen des Deutschen Bundestages verlangen, dass sich Deutschland energischer dafür einsetzen müsse, dass die Anflüge über Süddeutschland beschränkt werden. Am liebsten von 100.000 zurück auf 80.000 Anflüge pro Jahr. Und wenn nicht, dann müsse Deutschland einseitig Maßnahmen verfügen. Am Telefon ist nun Max Binder, Präsident der Nationalrätlichen Verkehrskommission. Herr Binder, vor wenigen Wochen haben sich noch Delegationen von Parlament und Deutschem Bundestag zu Gesprächen getroffen und jetzt so etwas. Sind Sie überrascht?
Ja, angesichts des Gesprächs, das wir mit den deutschen Kollegen am 31. März am Flughafen Kloten gehabt haben, bin ich doch überrascht von diesem harten Ton, ja.
Sie waren ja da auch dabei. Wie erklären Sie sich das?
Also die deutschen Kollegen haben uns damals zwar deutlich zu verstehen gegeben, dass der Handlungsspielraum in dieser Frage klein sei, dass man aber eine einvernehmliche Lösung anstrebe. Und hier sind ja die Gespräche im Gang und man hat das Ziel, bis Ende Jahr, also Ende dieses Jahres, eine einvernehmliche Lösung zu suchen. Und deshalb bin ich jetzt eigentlich überrascht, dass zu diesem Zeitpunkt solche Forderungen kommen.
Wie beurteilen Sie denn die Situation jetzt? Wird viel Geschirr zerschlagen oder gibt es irgendwo noch einen Ausweg?
Also ich bin natürlich immer noch der Meinung, man sollte den Flughafen Kloten eigentlich behandeln wie einen deutschen Flughafen. Wir stellen fest, dass das Lärmgutachten, das ja Frau Bundeskanzlerin Merkel zusammen mit Herrn Kuspe damals in Auftrag gegeben haben, und zwar bei einem deutschen Institut, gezeigt hat, dass die deutsche Seite eigentlich nicht über den Grenzwerten von Deutschland und Zürich liegt und insofern dieses Problem an und für sich nicht in dieser Heftigkeit besteht, in der es dargestellt wird. Und ich glaube, das muss man in den Vordergrund stellen, muss vielleicht auch in den Vordergrund stellen, die Wichtigkeit des Flughafens, nicht zuletzt auch für Süddeutschland, in Bezug auf Standortqualität, in Bezug auf Wirtschaft, Tourismus, Arbeitsplätze. Man darf nicht vergessen, dass jeder 6. Passagier, der von oder über Zürich fliegt, in Deutschland wohnhaft ist. Und ich glaube, das sollte man verstärkt in die Waagschale werfen, um so allenfalls diese Einigung erzielen zu können.
Gerade dieses Gutachten, das Sie angesprochen haben, dass die Deutschen eigentlich gar keinen Lärm haben, wenn man es verkürzt formulieren will, diese Argumentation scheint ja auf der anderen Seite der Grenze nicht wirklich anzukommen.
Ja, das überrascht und enttäuscht mich auch, nachdem diese Idee vor allem von Frau Bundeskanzlerin Merkel lanciert wurde und man wirklich ein neutrales Institut dafür angestellt hat. Das enttäuscht mich eigentlich, dass diese Fakten, die auf dem Tisch liegen, also harte Fakten, nicht irgendwelche Aussagen, nicht irgendwelche Spekulationen, hier eigentlich keinen positiven Niederschlag finden.
Vor rund 8 Jahren stand ein Staatsvertrag zur Diskussion, der hätte 100.000 Anflüge über deutschem Gebiet zugelassen, ein Nachtflugregime geregelt. Das Parlament hat diese Vereinbarung damals abgelehnt. Wäre das im Rückblick nicht die bessere Lösung gewesen?
Ja gut, man kann immer sagen, im Rückblick ist etwas besser. Auf der anderen Seite ist ein Vertrag zwischen zwei Partnern, der dem jeder zustimmen muss. Die Schweiz, das Parlament hat da dann zumal diesem Vertrag nicht zugestimmt, aus der Sicht, dass das eine zu starre Lösung ist, die eigentlich auch keine Entwicklung zulässt. Wenn jetzt die Forderung kommt nach nur noch 80.000 Flügen, hat das natürlich massive Nachteile für den Flughafen Zürich. Kapazitätsnachteile, Staffelung der Flüge, es gibt längere Flugwege, was ökologisch unsinnig ist. Die Komplexität der Sicherheit wird zunehmen und es hat vor allem negative Lärmauswirkungen auf die Schweizer Bevölkerung. Man muss sehen, mit diesem Regime, das wir heute schon leben, sind in der Schweiz etwa 155.000 Menschen wirklich von Lärm betroffen, derweil in Deutschland viel weniger Menschen mit viel weniger Lärm betroffen sind.
Max Binder, der Präsident der Nationalrätlichen Verkehrskommission hier in Heute Morgen. Nun ein Blick nach Ägypten. Der Militärrat beugt sich der Hartnäckigkeit der Protestbewegung. Er schickt 670 Polizeioffiziere in vorzeitigen Ruhestand. Zudem hat der Militärrat angekündigt, dass er die Parlamentswahlen auf einen späteren Termin im Herbst verschiebt. Diese finden nun wahrscheinlich erst im November statt im September statt. Irene Meyer.
Die Generäle können nicht, wie sie wollen. Immer wieder kommt ihnen der Tahrir-Platz dazwischen. Eben noch drohten sie der Protestbewegung, doch diese mobilisierte im Zentrum Kairos einmal mehr die Massen und der Militärrat musste sich bewegen. 669 hohe Polizisten schickt er nun frühzeitig in den Ruhestand. 37 von ihnen wäre der Prozess gemacht, meldete das ägyptische Fernsehen. Sie sollen während des Aufstandes Demonstranten getötet haben. Die verdächtigen Polizisten zur Rechenschaft zu ziehen, ist seit Monaten eine der Hauptforderungen der Protestbewegung und der Angehörigen der Opfer. Bisher wurde nur ein einziger Polizist in Abwesenheit verurteilt. Keine Chance sehen die Generäle offenbar auch für ihr Vorhaben, die Parlamentswahlen schon im September abzuhalten. Aus der Umgebung des Militärrats verlautete, die Wahlen würden nun in den November verschoben. Außer den Islamisten kritisierten fast alle Oppositionsgruppen frühe Wahlen. Sie wollen mehr Zeit und zuerst eine neue Verfassung. Die Protestbewegung führt ihr Sit-in auf dem Tahrir-Platz weiter, denn, so sagen ihre Vertreter, die Generäle reagierten nur auf Druck.
Und von Ägypten nun in jedes Land, wo die arabische Revolution begonnen hat, Tunesien. 6 Monate ist es her seit dem Sturz von Diktator Ben Ali. Das nährte die Hoffnungen der Bevölkerung auf mehr Demokratie, weniger Willkür und bessere Zukunftsperspektiven, gerade bei den Jungen. Wo steht Tunesien heute? Alexander Gschwind.
In den Häfen rund um den Golf von Gabes herrscht gedrückte Stimmung, wie fast im ganzen tunesischen Hinterland. Selbst gut ausgebildete junge Leute wie die Anführer der Jasmin-Revolution vom letzten Winter finden keine Arbeit, berichten 2 trübsalblasende Fischer.
Les jeunes, ils ont des certificats d'études, ils ont pas trouvé de travail.
Sie werden ihre Fänge nicht mehr los, weil die Touristen ausbleiben und die Einheimischen ihre Dinars zusammenhalten wegen der Wirtschaftskrise. Auch das Schleppergeschäft mit Bootsflüchtlingen, die nach Lampedusa aufbrechen, ist inzwischen wieder zusammengebrochen, seit die Küstenwache strenger aufpasst und die meisten aus Europa zurückgeschafft werden. In der Hauptstadt Tunis dagegen pulsiert das Leben wie eh und je. Die Demonstranten sind längst aus den Straßen verschwunden, die Spuren der gewaltsamen Auseinandersetzungen mit Ben Alis Polizei beseitigt. Die Revolution scheint irgendwo auf halbem Wege stecken zu bleiben. Alles hängt in der Luft, geschieht unter Vorbehalt. Es gibt keinen Sprecher der Revolution, keine charismatische Figur, bloß jede Menge Politiker, die um Aufmerksamkeit buhlen und sich streiten, klagt ein Buchhändler, der vor 6 Monaten zu den führenden Köpfen des Aufstandes gehörte.
Il y a pas un porte-parole de la Revolution.
Die Bestellung eines Verfassungsrates ist auf den 23. Oktober vertagt. Erst wenn dieser dem Volk ein neues Grundgesetz vorlegt, kann gewählt werden. Bis neue, demokratisch legitimierte Institutionen funktionieren, wird's wohl nächstes Jahr. Ob die Geduld der Bürger bis dahin ausreicht, ist zweifelhaft. Jetzt schon scheint sich der revolutionäre Elan zu verflüchtigen, ertönt da und dort wieder wieder der Ruf nach einem starken Mann. Wohin die Reise geht, sei ungewiss, bestätigt der Menschenrechtsanwalt Najib Chebbi, einstiger Wortführer der Opposition gegen Ben Ali.
La compétition qui se mêle, c'est entre ces deux projets de société. Un pays intégré dans la modernité, ouvert, tolérant, ou faut-il courir une aventure islamiste, c'est-à-dire un état idéologique?
Das Land, sagt Chebbi, steht vor der schicksalsträchtigen Auseinandersetzung zwischen dem modernen, weltoffenen Tunesien und den Verfechtern eines islamistischen, ideologischen Staates.
Soweit die Informationen von heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte Erich Wies. Am Mikrofon Philipp Schapri.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.